Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt, vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Diese starke Botschaft hat Jesaja schon gesagt. Und trifft den Kern genau auf den Punkt, dass Jesus Christus dieses Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt. Und so einfach war das nicht. Denn was sagt die Bibel? Gott wurde Mensch, so wie wir sind, aus Mensch, aus Fleisch und Blut. Und konnte sehr wohl empfinden, was ein Mensch empfindet in dieser Welt. Mir wurde das so groß. Gott hat diese Welt so schön gemacht, aber sie wird von dem Bösen regiert. Diese Woche kamen zwei Herren bei mir an der Haustür und haben geklingelt, haben sich vorgestellt mit Namen und dann haben sie gesagt, warum ist in dieser Welt so viel Unfriede? Ich sage, diese Frage kann ich Ihnen beantworten, weil so wenig Menschen an den König des Friedens, an Jesus Christus glauben. Ich sagte Ihnen, ich glaube an Jesus Christus. Ich brauche wohl nicht sagen, von welcher Kirche diese Leute waren, aber ich konnte mich auch nicht länger unterhalten. Dann ging gerade das Telefon, aber wenn sie nochmal wiederkommen, ich spreche immer mit ihnen und die hören mir zu. Ich erzähle ihnen immer, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und das ist das Entscheidende, als mir Christus groß geworden ist, dass ich Christ geworden bin. Im christlichen Abendland nennen sich so viele Christen. Aber Christsein hat was mit Christus zu tun, mit dem Lamm Gottes. Und heute lädt uns Gott ein an den Tisch, dass wir, wie sagt die Bibel, dass wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Dass er gemartert wurde, so sagt es der Prophet, gefoltert, stundenlang. Das Urteil stand schon vor dieser Verhandlung fest, als man ihn vor den hohen Priester schleifte und vor die weltliche Obrigkeit, die damalige Besatzung der Römer. Das Urteil stand schon vorher fest. Ich sage euch was, es stand noch viel früher fest. Vor Grundlegung der Welt hat Gott beschlossen, dieses Gotteslamm zu senden. Und allein auf seinem Altar, denn das ist das Kreuz, das ist der Altar Gottes, worauf das Lamm Gottes geopfert wurde, damit wir alle frei werden. Ich habe so gebetet und schon einige Zeit und dann habe ich mir einen Liedtext erbeten, anlässlich dieses besonderen Abendmahls, Zuckerfreitag. Wenn wir jetzt zu diesem Tisch gehen, den der Herr für uns bereitet hat, möchte ich dieses Lied singen und möchte uns einladen, so wie Jesus die Menschen eingeladen hat, als die Jünger vom Fischen kamen, die ganze Nacht gefischt, all ihr Können aufgebracht und kamen müde und erschöpft und enttäuscht von diesem leergelaufenen Fischfang. Und dann sieht Johannes schon aus der Ferne da diesen Mann am Ufer stehen. Und als ich das las, kamen mir die Tränen, denn ich dachte, ich fühlte es. Das sagt Johannes so voller Ehrfurcht. Es ist der Herr. So voller Ehrfurcht. Es ist der Herr. Und dann kommen die, der Petrus hört das, wirft sich sein Obergewand über und springt ins Wasser. Jetzt ging es ihm plötzlich nicht schnell genug und schwamm ans Ufer. Naja, und wie dann die anderen Jünger auch noch kommen, dann. Da wurde ich wieder so ganz stille. Da spricht Jesus sie an. Ich kann gar nicht anders. Das, was Jesus zu ihnen sagt, kommt aus der Quelle der Liebe Gottes. Er sagt, kommt, haltet das Mahl. Das sagt er diesen Enttäuschten, diesen Müden. Ist da auch jemand heute enttäuscht? Ist da auch jemand müde geworden auf dem Weg des Lebens? Jesus sagt, komm, haltet das Mahl. Der Herr lässt sich laden zum Abendmahl. Er reicht seinen Leib und sein Blut, gebrochen am Kreuz auf Golgatha. Gottes Opfer, Altar. Das Abendmahl in der hat Jesus für dich schon bereit. Nicht als Gast, sondern als Freund lädt er dich zu sich ein. Aus Barmherzigkeit. Ich habe mich so sehr gesehnt, sagt Jesus, bevor er in die Nacht hinausging, in den Garten Gethsemane. Ich habe mich so sehr danach gesehnt, mit euch, damit spricht er seine Jünger an, dieses Mahl. Es war ein Abschiedsmahl. Er sagt nämlich auch, man kann das im Evangelium nachlesen, ich werde erst dann wieder das Mahl nehmen, auf ganz neue Weise, im Reich der Herrlichkeit. Und auch hierzu, so habe ich es jedenfalls gesungen, lädt Jesus dich ein zu diesem Mahl in der ewigen Herrlichkeit. Und Paulus übernimmt das so von ganzem Herzen. Er sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen. Denn in der Nacht, da Jesus verraten ward, nahm er das Brot, er brach es und dann dankte er Gott, der gebrochene Leib. Und dann sagte er, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Gerade heute am Karfreitag wollen wir das tun, wollen daran gedenken, dass Jesus bestraft wurde für unsere Schuld. So hätten wir bestraft werden müssen. Und darum sollen wir daran gedenken, dass da ein Stellvertreter ist, dass da Jesus ist, der für uns gelitten und geblutet hat. Und dasselbe ging gleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch, das ist der neue Bund, das neue Testament. Ein Bund zwischen Gott und den Menschen. Und der Mittler dieses Bundes heißt Jesus. Und immer dann, wenn ihr daraus trinket, sagt Jesus, dann tut das ebenfalls zu meinem Gedächtnis. Das teure Blut Jesu, das uns frei macht von Schuld und Sünde, das Kraft der Wiederherstellung hat und heilt unsere Gebrechen. Ich darf meine Brüder, die Ältesten, bitten nach vorne und die Frauen, sofern sie anwesend sind, von unseren Ältesten, auch meine Frau. Wir wollen das heute so machen, dass wir hier rechts und links das Brot und den Wein bereithalten, sodass wir alle kommen können zum Tisch des Herrn. Wenn jemand möchte, dass er auf seinem Platz das Brot und den Wein nimmt, kommen wir auch zu euch. Wir wollen es ganz frei machen. Aber eins sollten wir alle miteinander teilen. Diese Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, der sich unser Vater nennt und ist und uns teilhaben lässt an dem größten Geschenk, das er uns je hat machen können. Jesus Christus. So ein Gebet.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du das geschlachtete Lamm bist. Das Lamm, das geschlachtet ist auf Golgatha für die Welt. Und heute Morgen lädst du uns ein, Herr Jesus, zu diesem Mahl. Du selbst reichst dich da als das Lamm Gottes. Und wir dürfen uns gesund essen heute Morgen, Herr Jesus. Alle meine Defizite, deren sind sehr viele, Herr Jesus. All mein Mangel, den ich habe, ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf und dass ich alles ergänzen darf in diesem Lamm von Golgatha. Es ist zu groß, um das zu fassen. Und dennoch, Jesus, warst du Gott. Ich kann es nicht begreifen, aber ich darf es glauben und mich darin sehr glückselig schätzen. Und das ist für einen jeden Einzelnen, für jeden, der hier ist, weltweit auch, lädst du uns ein zu deinem Mahl. Ich bete dich an. Danke dir, dass du uns das Brot, deinen Leib und auch den Wein, dein Blut reichst als Versöhnung. Ich bete dich an. Du bist sehr, sehr gut. Amen.
Amen. Der gebrochene Leib. Er wird wieder zur Einheit erstrahlen. In der Herrlichkeit Gottes, wenn wir alle miteinander vor dem Thron Gottes stehen und den Herrn anbeten und das Lamm. Wenn alles wiederhergestellt sein wird. das vergossene Blut des Herrn. Wenn nachher das Brot und das Fleisch zu dir kommt oder du es nimmst, dann sollst du wissen, der Jesus sagt dir ganz persönlich, ich habe für dich gelitten. Welch ein Evangelium. Den gebrochenen Leib. Ja. Ja, du gehst damit durch die Mitte, ne? Ihr dürft kommen und wenn jemand möchte, dass das Brot und den Wein zu einem jeden persönlich kommt, bleibst du einfach sitzen, dann kommt das Brot und der Wein zu dir und sonst darfst du auch kommen und hier das Mahl des Herrn annehmen.
Yeah.
Der Prophet Jesaja hat gelebt zu der Zeit, als Israel aus der Gefangenschaft Babyloniens zurückkam in das Land der Verheißung. Und dieser Prophet, also es ist schon sehr lange her, hat zu dieser Zeit bereits gesagt, ja, gefällt es euch, so bringet doch her, wie viel ich euch wert bin. Und wenn nicht, dann lasst es einfach. Und dann haben sie beschlossen, dass ich 30 Silberlinge wert sei. Und der Herr sprach zu mir, wirf's doch dahin, dass es dem Töpfer gegeben werde. Ei, eine treffliche Summe, der ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie in das Haus des Herrn, dass sie dem Töpfer gegeben würden. Der Verrat des Judas Ischariot. Er hat seine Identität nie preisgegeben, obwohl er mit am Tisch saß, wo das Mahl gefeiert wurde. Und äußerlich ist er niemandem aufgefallen. Aber innerlich war der Mann absolut nicht in Ordnung. Das ist im Grunde das Wesen des Menschen, das sich verbirgt nach außen hin. Aber sehr, sehr viel auf Äußerlichkeiten Wert legt. Dieser selbe Judas nämlich war auch der moniert hat, dass da diese Frau, die diese wertvolle Salbe dem Herrn Jesus über die Füße gegossen hat. Mensch, sagt er, die ist 300 Silberlinge wert. Und er verrät den König der Könige für 30 Silberlinge. Das Verhältnis stimmt nicht. Und das ist heute so geblieben. Die Menschen legen heute sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten. Ja, man muss natürlich irgendeiner Kirche angehören, sagen viele. Man muss die nach außen hin, sagen wir mal, muss man so etwas zeigen, dass man nicht so ganz, das siehst du nämlich ganz leicht in der Politik. Da wird oft das Christliche noch vorgeschoben, aber ob die Leute immer so denken, wie Jesus Christus gedacht hat, ist eine andere Frage. dieses Verhältnis von 30 zu 300 Silberlinge ist ja enorm. 300 für die Salbe, die irgendwann ja auch verfliegt. Auch die beste Salbe verfliegt irgendwann und riecht nicht mehr. Das teure Blut Jesu gilt in alle Ewigkeit. Das ist eine Botschaft, die findest du überhaupt in keiner Religion. Das ist das Evangelium, die Botschaft, die vom Himmel gekommen ist. Und alle Menschen, die daran glauben, werden Seligkeit erleben in der Herrlichkeit Gottes. Die Botschaft, die Jesus vom Kreuz gerufen hat, ist einzig und allein die Richtschnur und der Maßstab. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der Weg zu Gott ist der Weg der Vergebung. Mit der Vergebung tun sich viele Leute schwer oder können sie auch nicht recht einordnen. Manche sagen, wie kann ich vergeben, wenn man mir so viel Unrecht angetan hat? Ich möchte dir sagen, wie ich das sehe. Gott hat am Kreuz durch Jesus Christus ausrufen lassen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Damit hat er die Vergebung für die ganze Welt bereitgestellt. Aber nur der bekommt sie, der sie sich abholt. Nur der bekommt sie, der sie sich abholt. Der zum Kreuz kommt und sagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Und dieses Gebet ist mehr wert als all deine Papiere, die du hast. Allein die Vergebung wird gewährt durch das Opferwerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Das Kreuz, an welchem Jesus Christus starb, das war doch damals nicht außergewöhnlich, dass Menschen ans Kreuz geschlagen wurden. Das war üblich. In der römischen Besatzung war das der, wie sagt man schon, die Strafe für all die schweren Vergehen. Für Mörder und eben Menschen, die schwere Verbrechen begangen haben, war damals der Kreuzestod ganz an der Tagesordnung. Und das sehen wir auch daran, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, wurden ja noch zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Da standen ja drei Kreuze auf dem Hügel Golgatha. Aber nur der in der Mitte, da wo Jesus Christus gekreuzigt ist, das ist der Altar Gottes. Da ist das Lamm Gottes verblutet. Und während Jesus verblutete, hat er für dich gebetet. Möchte nicht, dass du verloren gehst. Möchte, dass du die Vergebung annimmst. Wenn du so schwer vergeben kannst und es auch vielleicht noch zu früh und zu unmöglich ist, aber eins darfst du nie vergessen, deine Bereitschaft zum Vergeben. Das ist A und O, dass du zum Vergeben bereit bist. Das ist wichtig. Denn Gott hat diese Vergebung nicht mit einem Gießkannenprinzip über die Welt ausgegossen. Er hat sie ausgerufen. Und wer immer die Vergebung nötig hat, der darf kommen zum Kreuz und darf sie in Empfang nehmen. Die Bibel, die Heilige Schrift, ist voll von Begebenheiten, wo Gott sich um die Menschen bemüht. Das hat mit Adam schon angefangen. Als Adam ungehorsam geworden ist und das Gebot Gottes übertreten hat, hat er sich versteckt. Und Gott hat ihn gerufen, wo bist du eigentlich, Adam? Ja, glaubt hier wirklich jemand, Gott hätte nicht gewusst, wo der Adam sich versteckt hat? Hat er sich irgendwo unter dem Strauch, unter dem Gebüsch versteckt? Ja, meinst du, Gott hätte das nicht gewusst? Er fragt den Adam, wo bist du? Er wollte, dass Adam Stellung bezieht. Hier bin ich. Ungehorsam bin ich. Der Jakob ist ein ganz starkes Beispiel. Bibelleser wissen, von wem ich spreche. Er hat schon die Verse gehalten, während der Geburtsvorgang schon im Gange war, von seinem Bruder Esau. Im Mutterleib war der bereits Egoist. Aber was für einer. Er wollte vorne sein, er wollte alles haben. Ich und nochmal ich. Seltsam. Er scheint viele Geschwister zu haben, die ihm gleichen. Bis heute. Wo nur das Ich vorne steht. Wo nur das Ich vorne steht, das Ego. Er hat seinen Bruder betrogen. Im Grunde genommen hat er seine Lage ausgenutzt. Der Esau war hungrig. Er kam vom Jagen nach Hause. Sie war müde und hungrig und durstig. Und der Jakob hatte da ein schmackhaftes Essen. Die Bibel spricht von einem Linsengericht. Brüderlich wäre doch gewesen. Ach Esau, du bist hungrig. Ja, komm, iss mal schnell. Oder? Wäre doch brüderlich gewesen. Aber Jakob sagt, ich gebe dir Essen. Ja, siehst du, die eine Hand hat er schon aufgehalten. Ich gebe dir das Essen, aber ich will das Erstgeburtsrecht. Der Esau war ja älter, ist zuerst auf die Welt gekommen. Und der Esau war so hungrig und dem schien auch nicht dran gelegen zu sein. So kann ich die Bibel da verstehen. Und nachher muss er vor dem Esau davonlaufen. Und muss auf seiner Reise und später bei Laban muss er erfahren, dass andere Leute auch irgendwo stark selbstsüchtig sind. Wie der Laban, der hat ihn auch ausgenutzt. Er hat gearbeitet, da der Jakob noch und noch. Und irgendwann war er aus dem Leid und zieht ab davon. Wir kennen ja die Geschichte, zumindest die, die in der Bibel lesen. Und dann kommt er an diesen kleinen Fluss mit Namen Jabok. Ich kann nicht anders. Ich sehe den Egoisten vor mir. Er schiebt das ganze Gesinde mit der ganzen Herde, schiebt er erstmal über den Fluss, weil er Angst hatte, dem Esau zu begegnen. Dass die Rache des Esau ihn vielleicht sogar ums Leben bringt. Er hat furchtbare Angst. Und dann zuletzt lässt er seine Zweitfrauen durch den Fluss gehen mit ihren Kindern. Und dann die Lea und zuletzt die Rahel. Und dann ist er allein. Ich mache hier mal so eine ganz kleine Gedankenpause. Ich komme aber gleich auf den ganzen Punkt zurück. Als Gott aus dem Feuerbusch den Mose gerufen hat, da hat er gerufen, Mose, Mose. Und Mose sagt, hier bin ich. Das heißt mit anderen Worten, Gott kannte den Mose, oder? Ganz genau. Und als Jakob am Fluss Jabok liegt, ganz allein, da kommt die Stimme Gottes zu ihm. Wie heißt du denn? Meint ihr, Gott hätte nicht gewusst, dass da der Jakob war? Hast du das schon mal gelesen? Wie ist dein Name? Wie heißt du denn? Ganz eindringlich, wie heißt du denn? Warum hat er nicht gesagt, Jakob, schön, dass du da bist? Er wollte, dass Jakob seinen Namen nennt. Und Jakob macht seinen Mund auf. Und sagt, ich heiße Betrüger und Hinterlistiger. So wird nämlich der Name Jakob übersetzt ins Deutsche. Und den Namen wollte er gar nicht sagen, dass er ein Hinterlistiger ist, ein Betrüger. Wer gibt schon gerne Preis, was wirklich tief in seinem Herzen ist? Sag mir das mal. Alles wird verschönert, alles wird verkleidet. Und dann sagt er plötzlich, ich bin der Betrüger, der Hinterlistige. Lieber Zuhörer, auch im Internet, du musst dich Gott stellen und sagen, wer du wirklich bist. Sage ihm, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich bin ein Sünder. Das wäre die richtige Antwort. Und Gott hat dieses auch anerkannt bei diesem Jakob, als er endlich Farbe bekennt. Sein ganzes Leben hat sich der Jakob durchgeschlängelt und immer vor sich hergeschoben, dass er mal aufgeräumt hätte. Der Schwiegervater hat er auch hintergangen. Musst du nur mal sehen, was er für eine eigenartige Art hatte, seine Schafe zu vermehren. Da musst du mal gucken. Der war ständig auf Gewinn aus, auf Betrug, unentwegt. Sein ganzes Wesen war so. Und das ist ein Bild auf die heutige Zeit. Die Menschen verstecken sich hinter ihrer Fassade. Auch manchmal hinter frommer Fassade. Aber wenn man Gott begegnen will, Yahweh Shammah, der Herr, der gegenwärtig ist, da fällt aller Schein und alles Äußerliche ab. Weil man von dem Licht seiner Heiligkeit durchdrungen wird. Und dann steht man da nackt und bloß so, wie man ist. Wie dieser Jakob, dieser Betrüger. Er steht vor Gott und sagt, ich bin Betrüger. Ich bin hinterlistig. Und dann spricht Gott ihn an. Ich wiederhole. Erst dann spricht Gott ihn an. Ich werde deinen Namen ändern. Ich werde dein Wesen ändern. Ich werde dein ganzes Leben ändern. Du wirst den Wort nicht mehr Betrüger und Hinterlistiger heißen, sondern du wirst heißen, du bist ein Streiter Gottes. Und das ist ein starkes Bild auf diese gewaltige Kraft, die vom Kreuz ausgeht. Karfreitag, wir handeln nach der Schrift, wir gedenken an dieses gewaltige Opfer Gottes in Christo Jesu. Gott wurde Mensch in Christo Jesu und versöhnte die Welt mit sich selbst. 2. Korinther 5, Vers 19. Solche gewissen Passagen muss man einfach auswendig können. Oder stimmt das nicht, Manfred Liske? Das muss man auswendig können. Du sagst das immer, man muss das auswendig können. Und das ist doch so. Solche gewaltigen Worte Gottes muss man einfach auswendig können. Lies sie so lange, bis du sie auswendig kannst. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Kannst du dir das vorstellen? Da hängt Christus am Kreuz und Gott war in ihm und litt mit. Er litt für dich. Er litt für mich. Und so wie es dem Jakob da ergangen ist, so kann es jedem von uns erfahren, wenn wir uns stellen unserem Herrn, unserem Gott. Bei Gott zählt nur eins, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Dass wir sagen, jawohl, ich bin der und der. Das ist ja nicht immer leicht. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, weit über 50 Jahre wandle ich mit Gott. Da hat es auch Fehltritte gegeben, wo man plötzlich neben der Spur war. Aber es geht erst weiter, wenn du sagst, hier bin ich und so bin ich. So wie Jakob sich gestellt hat, ich bin der Betrüger. Du, das war bestimmt auch nicht leicht für ihn. Er war ja ganz allein, da war niemand mehr, auf den er sich anlehnen konnte. Sein ganzes verkorkstes Leben, das war wie ein Bild vor seinen Augen. Und Gott sagt, wie heißt du? Es kam kaum über seine Lippen dieser Name. Es ist auch nicht leicht zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig. Hier geht es ja nicht um die Allgemeinheit. Hier geht es ja nur um dich und um Gott. Siehst du, das sagt die Bibel. Gott ist ein persönlicher Gott und spricht uns Menschen ganz persönlich an. Er kennt unsere Namen. Er kennt auch unseren Charakter. Er weiß genau, wie und wer wir sind. Und lädt uns ein. Meine Stimme ist ein bisschen heiser, aber ich habe doch gesungen, weil ich nicht bis nächstes Jahr Karfreitag erwarten wollte, weil ich den Text mir so erbeten habe vom Herrn, gerade für dieses Mal. Aber da ist schon was dran, dass Gott uns immer einlädt, zurückzukommen, wieder zurechtzufinden. Wir kennen alle, ich will nicht sagen auswendig, aber die Geschichte von dem verlorenen Sohn, die kennen wir alle, aber die hat so unendlich viele Facetten. Warum ist eigentlich nicht der Vater möglicherweise noch mit einer Eskorte, denn Gesinde hatte er doch genug, hinter dem Sohn hergereist, als der sich aus dem Staub gemacht hat? War der gleichgültig, der Vater? Doch sicher nicht. Die Bibel sagt, dass er auf ihn gewartet hat. Denn als der Sohn noch fern war, da sah ihn bereits der Vater. Er muss auf ihn gewartet haben. Er hat nach ihm ausgeschaut. Und dann kommt der Sohn, aber der sah gar nicht aus wie ein Sohn eines reichen Gutsbesitzers. Zerlumpt und stinkig war er. Viele machen um solche Leute einen Bogen. Und der Vater breitet seine Arme aus und sagt nicht, na endlich, dass du wieder da bist. Hast du endlich eingesehen, dass du falsch gehandelt hast? Nichts dergleichen. Er nimmt ihn einfach in seine Arme, so wie er ist. Er möchte auch vor dir heute seine Arme ausbreiten und dich in seine Arme nehmen. Ich spreche von Gott, dem Allmächtigen. Und dich in seine Arme nehmen und an sein Herz drücken. Denn indem du kommst zu Gott, weiß er, dass du es ehrlich meinst. Der verlorene Sohn hatte sich vorgenommen, vor den Vater zu treten. Ich bin ein Taugenichts. Ich bin es nicht wert. Ich habe das ganze Geld, das du mir gegeben hast, alles verprasst. Daran erkennen wir, er wollte absolut ehrlich sein. Er hatte eine Entscheidung getroffen bei den stinkenden Schweinen. Es war ein Prozess, der ihn dazu geführt hat. Er hat viel nachgedacht. Mensch, wäre ich doch geblieben oder wäre ich nur ein Knecht bei meinem Vater? Die haben es ja besser als ich. Er kam zur Einsicht. Das möchte Gott, dass wir zur Einsicht kommen, dass nur er uns helfen kann aus unseren Nöten, aus unseren Familienstreitereien, aus all dem Durcheinander unseres Lebens. Kann nur der Vater helfen. Er nimmt dich und deine Frau und umgekehrt, er nimmt er dich und deine Frau in die Arme und sagt, ich mache alles neu. Ich mache alles neu in deiner Familie, in deinem Umfeld. Ich bin der Herr. Nur du musst kommen. Verschleudern tut Gott nichts. Das ist meine feste Überzeugung. Aber einladen tut er jeden. Komm. Es ist alles bereit. Als diese enttäuschten Jünger da aus dem Boot stiegen und kommen da zu Jesus, dann stehen sie vor ihm. Er hat sie auch nicht negativ angesprochen. Wie konntet ihr denn so dumm sein und zweifeln? Ich hatte euch doch vorher alles gesagt, wie alles ablaufen wird, dass ich diesen schweren Weg gehen werde, dass ich sterben werde und am dritten Tag auferstehe. Das hat er ihnen alles vorher gesagt. Das wussten sie doch. Oh, ich will fischen gehen. Sind sie fischen gegangen. Und dann kommen sie und dann stehen sie vor ihm. Lieber Zuhörer, das ist die Einladung Gottes. Und der Herr sagt, kommt, haltet das Mahl. Wie wunderbar. Ich spreche auch die heute an, die gerade den finsteren Weg gehen, wie uns den Psalm 23 so stark vor Augen führt. Dieser finstere Weg, wo man gar nicht mehr weiß, wo man steht. Wo man gar nicht mehr weiß, wo es hingeht. Wo man das Ziel aus den Augen verloren hat. Du sagst, du predigst so dramatisch. Du, wenn jemand so einen Weg geht, das ist dramatisch. Wenn einer sich nicht mehr zurechtfindet. Und gar nicht mehr weiter kann. Weil alles möglich auf ihn einstürzt. Und plötzlich auch die Zweifel ihn an ihm nagen. Geht es weiter? Geht es überhaupt noch mal weiter? Und in dem Moment, wo es gar nicht mehr geht, scheinbar, da heißt es dann im Psalm 23, und du bereitest vor mir einen Tisch. Schau mal, genau da. Genau da, wo es scheinbar nicht mehr weitergeht, da bereitet der Herr einen Tisch. Und das noch im Angesicht der Feinde. Da wirst du bedient. Siehst du, und das ist das Mahl. Jesus brach das Brot und gab es ihnen. Er bediente seine Jünger. Er reichte ihnen den Kelch. Du bist überfordert in vieler Hinsicht. Jesus sagt dir, nimm doch einfach nur Platz an dem Tisch, den ich für dich bereitet habe. Was ist das für eine Einladung? Du wirst nicht mehr fertig mit deinem Leben. nimm doch einfach nur Platz, sagt der Herr. Nimm doch nur Platz und bedien dich an dem, was auf dem Tisch ist, was für dich bereitet ist. Und wie kann man das besser illustrieren als gerade beim Abendmahl? Der gebrochene Leib, in dem ich heil werde. Wunderbar. Das vergossene Blut, das alles neu macht in meinem Leben. Das ist das Blut Jesu. Und darum wird es auch gerühmt werden bis in alle Ewigkeit. Und darf ich dir noch etwas zurufen? Das Blut ist die Vergebung aller Schuld. Und das ist die Eintrittskarte in das ewige Himmelreich. Sonst gibt es da nichts. Nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Religion. Diese Frage wird am Eingangstor gar nicht gestellt. Die wird gar nicht gestellt. Das heißt, du hast dir vorgenommen, wenn ich da als Himmelstor komme, dann sage ich, ich war in der und der Kirche. Diese Frage wird gar nicht gestellt. Es wird nur eine einzige Frage gestellt. Bist du gewaschen im Blute des Lammes? Und ich bin auch überzeugt, dass am Himmelstor die, die das bekennen und bezeugen können, dass sie gewaschen sind im Blute des Lammes, erst da das weiße Kleid bekommen. Denn das ist dann notwendig für die große Feier in der ewigen Herrlichkeit. Ein unbeflecktes weißes Kleid, ein Zeichen, dass du dazugehörst. Manche versuchen durch Hintertüren, haben sich abgemüht. Und wurden doch erkannt, weil sie nicht das hochzeitliche Kleid anhatten. Du, das hochzeitliche Kleid wird immer nur persönlich verliehen und passt wie angegossen. Amen. Das passt wie angegossen. Das ist Jesus Christus, der uns seine Reinheit und seine Herrlichkeit vermittelt. Stehst du noch ferne? War am Kreuz auch so. War das Kreuz und die Leute standen ganz weit, ganz, ganz weit. Die sahen von ferne zu. Durch das Zuschauen wird keiner gerettet. Du musst ans Kreuz kommen. Du musst mit Jesus sprechen. Ja, du sagst, aber das macht doch mein Pastor schon, der spricht doch für mich. Hat mir auch mal jemand gesagt. Mir hat jemand gesagt, ja, sagte der Pastor, hat mich gesegnet. Für mich ist jetzt alles klar. Fürs Himmelreich. Das war seine Antwort auf die Frage, wie er denn über die Ewigkeit nachdenkt. Er sagte, das ist alles in Ordnung. Der Pastor hat mich gesegnet und fertig. Aber das muss doch heißen, ich bin gereinigt durch das Blut des Lammes. Das ist doch das A und O. Also bleib nicht so weit stehen, komm du näher. Es zählt doch nicht, wie oft man einen Gottesdienst besucht. Das zählt auch nicht. Oder sonstige. Stell dir vor, es würde da reichen, wenn du 3 Purzelbäume machen könntest. Ja, du musst auch mal praktisch denken. Was wird denn verlangt, wenn ich in den Himmel komme? Da werden eine ganze Reihe, die können keine 3 Purzelbäume hintereinander machen. Oder sonst irgendwelche Fähigkeiten aufweisen. Das wird alles nicht gefragt. Gefragt wird, bist du gewaschen im Blut des Lammes? Das ist die Frage. Und am Karfreitag, da dachte ich mir so, da darf man auch das einmal ganz evangelistisch bringen. Denn die Botschaft Gottes gilt, bis er wiederkommt. Was ich meine, die Botschaft des Rufens zum Kreuz. Wenn er wiedergekommen ist, ist diese Zeit auch vorbei. Dann kann keiner mehr zum Kreuz kommen. Dann ist die Gnadenzeit abgelaufen. Oder aber wenn man vorher stirbt, das kann doch alles passieren. Ich habe in meinem Leben so oft am Rande des Todes gestanden. Auch vorher ja noch. Auf dem OP-Tisch habe ich zu den Ärzten gesagt, rundherum alles voll Ärzte. Ich sage, bevor ihr mich aufschneidet, möchte ich ein Gebet sprechen. Ja, bitteschön. Dann habe ich gebetet, es war bei mir ein Bekenntnis, laut und vernehmlich. Herr Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Und die ganze Runde sagte Amen. Und dann haben sie mich aufgeschnitten, denke ich mal, denn ich war ja dann betäubt. Aber ein Bekenntnis, dass Jesus Christus mein Herr und mein Gott ist, das ist ein starkes Bekenntnis. Und ich denke, dass wir uns heute durch diesen Feiertag, es ist ein Feiertag, ich persönlich lege sehr großen Wert auf den Karfreitag. Ich kannte nur früher die in meinem Ort, wo ich da gewohnt habe, die Leute, da ging ja keiner in die Kirche. Eine alte Frau, ja, die ging in die Kirche. Aber alle anderen gingen nicht. Die gingen dann in den Garten und haben ihren Garten umgegraben. Früher habe ich mir da nichts bei gedacht. Das habe ich ja gesehen, wie die das machen. Ich darf euch was sagen, wenn ich das heute sehe, dass man am Karfreitag irgendwelche großen Arbeiten macht, das tut mir weh in meiner Seele. Es ist der Tag, wo Jesus Christus so gelitten hat, an den wir gedenken. Zum Schluss. Man hat den Jesus noch provoziert. Steig doch herab vom Kreuz. Du hast doch gesagt, du bist Gottes Sohn, dir ist alle Macht gegeben. Also sie haben ihn ganz höhnisch und spöttisch da provoziert. Steig doch herunter vom Kreuz. Und dann hat die Hölle gefragt, steigt er ab vom Kreuz? Selbst der Himmel, die Engel schauten ja auch zu. Bleibt er am Kreuz? Er bleibt. Er ist geblieben. Für dich ist er geblieben, dass du nicht verloren gehst. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus ist geblieben. Er kam nicht, um vom Kreuz abzusteigen. Er hat die Herrlichkeit verlassen, um ans Kreuz zu gehen, damit du nicht verloren gehst. Halleluja! 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 Jesus Christus sei gelobt. Jesus Christus sei gelobt. Er ist der Herr und lädt dich ein, Platz zu nehmen an dem Tisch, den er für dich bereitet hat. Die Vergebung in Empfang zu nehmen. Wenn jemand da ist, der diese Vergebung noch nicht empfangen hat, ich bin noch eine Weile hier und meine Brüder auch. Wir sind gerne bereit, mit dir ein Gebet zu sprechen, sozusagen eine Hilfestellung zu geben, Gott anzurufen, dass er alle deine Schuld vergibt und die im Internet uns zuschaut. Ihr dürft uns schreiben, wir helfen gerne auch mit Gebet. Klar doch, wir wollen füreinander da sein und die Botschaft des Evangeliums ernst nehmen. Wollen das wirklich tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und so segne euch nun Gott und sein Friede und seine Heiligkeit begleite euch. Die Heiligkeit Gottes verhindert, dass du sündigst in der Heiligkeit Gottes. Da wirst du berührt. Mose zog sogar seine Schuhe aus. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann ist alles anders. Dann ist alles anders. Dann sind wir so, wie wir sind. Sage Gott, wer du wirklich bist. Und Gott wird dich verändern, wird alles neu machen. Vater im Himmel, in dem Namen Jesu danken wir dir für dieses gewaltige Opfer am Kreuz von Golgatha. Ach Herr Jesus, ich knie mich vor dich hin und bete dich an. Du bist mein Herr und mein Gott. Du hast mir alle meine Schuld vergeben. Herr Jesus, und du willst noch viele, viele hinzuführen. Du willst noch viele retten. Du willst noch vielen die Vergebung schenken. Du hast den Tisch reich gedeckt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du niemand vorziehst, sondern alle gleich lieb hast. Und dafür preisen wir dich, Herr, und rufen aus deinen Namen über diese ganze Zuhörerschar hier im Raum und auch im Internet. Den Namen Jesus, den höchsten aller Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir werden heute kein Abschlusslied mehr singen. Ich habe mir so gedacht, dass wir den Karfreitag etwas anders gestalten. Wir wollen dann uns erheben.